Dein Anliegen ist es weiterhin, eine menschenrechtsbasierte Psychiatrie umzusetzen.
Ja, unbedingt. Ich begreife mich da ja als Teil von einer Bewegung, die ja weltweit aufgestellt ist inzwischen, nachdem die Weltgesundheitsorganisation, nachdem die Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen, nachdem sogar die Weltbank und der Europarat jetzt alle wirklich das Gleiche sagen, dass eine psychiatrische Versorgung nur dann ihre Rechtfertigung eigentlich bekommt, wenn sie menschenrechtlich ausgerichtet ist. Und da sehe ich mich weiterhin. Ich habe jetzt wieder eine ganz andere Stelle. Ich arbeite jetzt als Gefängnispsychiater hier in Bremen. Und jetzt kann man natürlich fragen, hey, wieso arbeitest du jetzt im Gefängnis, wenn du dich für Freiheit einsetzt? Aber was ja im Gefängnis tatsächlich geklärt ist, ist die Trennung zwischen Sicherheitsanliegen und psychiatrischer Versorgung, so wie das eigentlich sein sollte. Also ist eines der Hauptprobleme, finde ich, dass die Psychiatrie immer diese beiden Aufgaben erfüllen soll. Innere Sicherheit und Behandlung. Und im Gefängnis ist das völlig getrennt.
Wir haben ja auch die forensische Psychiatrie. Manche Menschen werden verurteilt und andere Menschen bekommen kein Urteil, sondern das Verfahren wird eingestellt aufgrund von Schuldunfähigkeit, aber es erfolgt eine Unterbringung in der Forensik. Ein System, das auf einige Kritik stößt.
Genau, das ist ja ein System, was auch menschenrechtlich einfach auch völlig berechtigt meines Erachtens immer mehr in Kritik gerät, weil es den Freiheitsentzug diskriminierend aufstellt. Weil der Freiheitsentzug ja dort am Vorhandensein einer psychischen Erkrankung festgemacht wird. Und das ist nach der Konvention, nach der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen einfach nicht zulässig, weil es eine Diskriminierung darstellt. Die Diskriminierung ist ja besonders ausgeprägt in dem Paragraphen 63 des Strafgesetzbuchs, weil, obwohl das Verfahren eingestellt wird, obwohl freigesprochen wird, ist ja die Person dann auf unbegrenzte Zeit im Freiheitsentzug und muss, um freizukommen, beweisen, dass sie nicht mehr gefährlich ist. Und das ist ja ein riesiger Unterschied zu Menschen, die aufgrund eines ähnlichen Vergehens zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Denn diese Haftstrafe endet ja vielleicht, wenn sie sich gut führen in Haft, nach zwei Dritteln der Zeit. Aber spätestens nach dem Ende des Strafmaßes endet diese Freiheitsstrafe. Und diese Person muss eben nicht beweisen, dass sie nicht mehr gefährlich ist, sondern sie wird aus dem Gefängnis entlassen.
Was sagst du zu diesem Thema Schuldfähigkeit? Kann man denn jemanden zu einer Gefängnisstrafe verurteilen, der eigentlich gar nicht schuldfähig ist?
Das wird ja international auch unterschiedlich gesehen. Und was ja in Deutschland häufig angewendet wird, ist die sogenannte verminderte Schuldfähigkeit. Also das ist so was zwischen schuldfähig und nicht schuldfähig. Das gibt es zum Beispiel in England gar nicht. In England gibt es nur schuldfähig oder nicht schuldfähig. Und in Deutschland gibt es dieses Zwischending, also vermindert schuldfähig, was häufig angewendet wird. Und dann eben auch zu dieser Verhängung der Maßregel, also der forensischen psychiatrischen Unterbringung führt. Eine fortschrittliche menschenrechtliche Position wäre eigentlich meiner Meinung nach eine, die das auch wieder trennt. Die sagt, der Staat hat natürlich das Recht, jemand, der eine Straftat begangen hat, dem die Freiheit zu entziehen, entsprechend den Gesetzen, die es dafür gibt. Aber ob die Person dann eine Behandlung in Anspruch nimmt oder nicht, das müsste der Person selbst wieder überlassen sein. Und auf alle Fälle dürfte der Freiheitsentzug in Behandlung nicht länger dauern als der Freiheitsentzug in Haft. Also das ergibt ja auch rein logisch gar keinen Sinn, dass jemand dann, wenn er sich zu einer Behandlung bereit erklärte, dass er dann noch länger die Freiheit entzogen bekommt, als jemand, der gar keine Behandlung macht, in Haft, seine Haftzeit absetzt und dann bei guter Führung nach zwei Dritteln oder spätestens nach Endstrafe, wie man dann sagt, rauskommt.
Was ich aus der Forensik höre, ist, dass dort endlich mal richtig Zeit ist für Therapien und Ähnliches. Das, was die Allgemeinpsychiatrie meist zu wenig oder kaum vorhalten kann.
Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das irgendwie verstanden habe oder bis ich es auch verstehen wollte. Aber jetzt auch mit ein bisschen Distanz zur Akutpsychiatrie, wo ich jetzt eine Weile gar nicht mehr tätig bin, würde ich das bejahen. Dieser Vorwurf ist zutreffend. Das Problem ist nur, welche Schlüsse aus diesem Vorwurf oder aus dieser Feststellung getroffen werden. Ja, die Behandlungsmöglichkeiten der Allgemeinpsychiatrie sind unzureichend. Und wenn man dann aber sagt, deswegen muss mehr Zwang angewendet werden oder deswegen müssen mehr Leute in der Klinik untergebracht werden oder zwangsbehandelt werden oder am besten gleich für ganz lange Zeit in die Forensik zu kommen, dann sind wir auf dem Holzweg. Was es eigentlich braucht, und das ist jetzt wieder genau das, was ja die UN und die Weltgesundheitsorganisation oder auch der Europarat sagt, ihr braucht bessere Angebote in der Gemeinde, und zwar Angebote, die die Leute nicht abschrecken, sondern Angebote, die die Leute auch bereit sind anzunehmen. Das sind traumasensitive Angebote, das sind aufsuchende Angebote, das sind Angebote, wo die soziale Unterstützung zum Beispiel bei Wohnungslosigkeit eine viel größere Rolle spielt. Das sind Angebote, die kultursensibel vorgehen. Das sind Angebote, die einfach auch als Selbstverständlichkeit sprachliche Kompetenzen oder kulturmittelnde Kompetenzen mitbringen. Und das ist ja alles selbst im ambulant fortschrittlichen Bremen längst nicht in ausreichender Weise vorhanden.
Geschweige denn bei uns im Südwesten.
Genau, das ist ja so, dass es bei den sozialpsychiatrischen Diensten ein deutliches Nord-Süd-Gefälle gibt, sodass die Dienste in der Pfalz oder in Baden-Württemberg oder in Bayern noch deutlich schlechter ausgestattet sind.
Wenn wir von den sozialpsychiatrischen Diensten sprechen, hier heißt es gerade, dass da die Verwaltungsvorschriften geändert werden sollen, dass es mehr Kompetenzen für die sozialpsychiatrischen Dienste geben soll, dass die sozialpsychiatrischen Dienste auch hoheitliche Aufgaben übernehmen sollen.
Es ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist wirklich ein super gutes Beispiel, wie die falschen Schlüsse aus einer richtigen Problemanalyse gezogen werden. Problemanalyse ist, die sozialpsychiatrischen Dienste sind nicht stark genug. Der Schluss, den man jetzt daraus zieht, die im Süden, die keine sogenannten hoheitlichen Aufgaben haben, also die nicht diese Aufgaben bekommen, zu überprüfen, ob eine Zwangsunterbringung oder auch eine Zwangsbehandlung erforderlich ist, die sollen jetzt diese Aufgaben bekommen. Das heißt, dort, wo diese Einrichtungen, die sozialpsychiatrischen Dienste bislang nicht mit Aufgaben der Zwangsunterbringung oder Zwangsbehandlung befasst werden, sollen sie jetzt damit befasst werden. Statt das wären meine Schlüsse, die man daraus zieht, dass man die so stärkt, dass sie kultursensibel, dass sie traumasensibel, dass sie aufsuchen und dass sie nachhaltig arbeiten können. Genau das ist aber nicht vorgesehen, sondern mehr Befugnisse, mehr Eingriffsrechte, und damit werden, das völlig erwartbar, damit werden die Dienste im Süden, im Südwesten, die Leute eher noch mehr davon abschrecken, diese Dienste überhaupt in Anspruch zu nehmen, weil sie ja befürchten müssen, dass das Inanspruchnehmen des Dienstes dazu führt, dass ihnen die Freiheit entzogen wird. Dass sie in Polizeidatenbanken kommen, dass Informationen ausgetauscht werden. Und ich habe da kürzlich, jetzt wieder ein Beispiel aus dem Norden, den Entwurf für ein neues psychisch Krankenhilfegesetz in Niedersachsen gelesen. Und es ist einfach so deutlich, was die Agenda ist. Die Agenda ist mehr Datenaustausch, mehr gegenseitige Informationen, mehr Gewaltprävention, längere Unterbringungen. Der Gefahrbegriff wurde so aufgeweicht, sodass nicht mehr eine erhebliche akute Gefahr, sondern auch eine mögliche Gefahr schon als Grund für eine Unterbringung herangezogen werden kann.
Eine bedenkliche Entwicklung, also wenn ich hier das in Baden-Württemberg sehe, vor dem Hintergrund dieser Bestrebungen auch diese sogenannte ambulante Behandlungsweisung durchsetzen zu wollen und wenn ich sehe, dass die sozialpsychiatrischen Dienste eigentlich zu wenig Personal haben, zu wenig Kapazitäten, Wartezeiten haben für Menschen, die sich dorthin wenden wollen.
Genau, das ist eine ganz ungute Entwicklung, weil sie letztlich auch den präventiven Auftrag, den wirklich präventiven Auftrag der sozialpsychiatrischen Dienste konterkariert, also macht den eigentlich zunichte. Denn diese Aufgabenzuweisung hinsichtlich Unterbringung und Zwangsmaßnahmen würde er erhebliche Ressourcen genau dahin wenden, weil die muss man natürlich dann immer auch sofort machen, wenn die Gesetze und die Aufgabenzuweisung so gestrickt werden. Das heißt, die eigentlichen präventiven Aufgaben der sozialpsychiatrischen Dienste werden damit ja noch schwieriger, als sie eigentlich schon sind. Also letztlich, die Problemanalyse ist zutreffend, aber mit der Problemlösung, die da jetzt vorgeschlagen wird, schießt man sich ins Bein.
Kannst du diese Problemanalyse mal kurz zusammenfassen?
Ja, das Problem ist ja, wenn es zu einer Unterbringung kommt, wenn es zu einer Straftat durch eine Person mit einer psychiatrischen Diagnose kommt, dann ist ja das Kind schon im Brunnen gefallen, wenn ich so sagen darf. Sondern das hat ja immer einen Vorlauf. Das sind ja Dinge, die passieren normalerweise nicht aus heiterem Himmel, sondern es sind Leute, die haben schon eine Weile psychische Probleme, haben vielleicht das eine oder das andere versucht, haben vielleicht ganz am Anfang sich beim Hausarzt vorgestellt. Der hat gesagt, ja, gehen Sie mal zum sozialpsychiatrischen Dienst. Dann gab es da eine Beratung, auf die man lange warten musste. Und dann fand der Folgetermin nicht statt, weil eine von den zwei Personen, die überhaupt solche Beratungen macht, erkrankt war. Dann sagt der Hausarzt, muss man aber was machen und überweist zum Psychiater. Da ist dann eine Wartezeit von 3 bis 6 oder mehr Monaten. Das gleiche gilt für die Überweisung zur Psychotherapeutin. Und dann kann die Person aufgrund der psychischen Probleme gerade nicht mehr arbeiten. Dann entsteht ein finanzielles Problem im Familiensystem und die Problemlagen verschärfen sich, ohne dass wirksam interveniert wird. Dann passiert irgendwas und es kommt zu einer Aufnahme in der Akutpsychiatrie. Unsere akutpsychiatrischen Stationen sind keine schönen Orte, da geht es wild zu, da ist Personalmangel. Und da sind untergebrachte und freiwillig in Behandlung befindliche Patienten in den gleichen Räumlichkeiten, zum Teil in den gleichen Zimmern. Und es sind Orte, an denen sich viele Betroffene wirklich nicht sicher fühlen. Das heißt, alles, was man will, kann man übrigens gut nachlesen in dem Buch von Lea de Gregorio. Toller Titel, unter Verrückten sagt man. Du, sie hat das so beschrieben, wie das ein Ort ist, wo man, und eine völlig zutreffende Beschreibung, wo man eigentlich eines will, man will wieder raus. Also es sind keine guten Orte der Akutbehandlung. Man will wieder raus und das schafft natürlich kein Vertrauen für künftige Behandlung. Wenn ich einmal in der Klinik war und alles, was ich wollte raus, nach 2 Wochen habe ich es geschafft, dass ich wieder rauskomme, dann werde ich natürlich alles tun, dass ich nicht mehr da reinkomme. Und wenn mir dann gesagt wird, ja, sprich doch mal eine Klinikambulanz vor, das sind nette Leute, dann stimmt das natürlich, da sitzen nette Leute in Klinikambulanzen. Aber ich gehe in die Klinik rein, in die Ambulanz, wo ich eigentlich auf keinen Fall wieder sein möchte. Und die Möglichkeit ist ja auch, die Klinikambulanz hat natürlich auch die Möglichkeit, wieder eine stationäre Behandlung auch gegen den Willen anzuregen. Das heißt, das System, das ist meine Problemanalyse, dadurch, dass das Problem immer diese doppelte Botschaft hat, wir unterstützen dich, aber wir können dich auch gegen deinen Willen unterbringen und dir die Freiheit entziehen. Damit schafft man Ambivalenzen, die nicht gerade Vertrauen schaffen und letztlich die Leute mehr abschrecken vom Hilfssystem. Und die ganz freiwilligen Angebote, wie sozialpsychiatrischer Dienst im Süden noch, wie ambulante Psychotherapie. Diese Angebote sind kaum zugänglich.
Viele Angebote sind nur für Menschen zugänglich, die schon eine Diagnose haben, wo dann die Erkrankung schon irgendwo bescheinigt wurde.
So ist es. Das allgemeine Beratungsangebot bei den sozialpsychiatrischen Diensten wurde ja genau dafür geschaffen, dass man keine Diagnose braucht. Dass es ein Angebot ist, was präventiv über die staatliche Gesundheitsvorsorge finanziert ist. Und das wird ja durch diese Bestrebungen, die du ja gerade schon angesprochen hast, das wird dadurch geschwächt, sodass man wirklich inzwischen ohne Diagnose schon kaum mehr ein Angebot bekommt, außer vielleicht eine Beratung und dann vielleicht einmal die Beratung. Aber für alles Weitere brauchst du eine Diagnose und psychiatrische Diagnosen sind, jedenfalls viele dieser Diagnosen sind stigmatisierend und werden eben auch diskriminierend angewendet. Man weiß ja auch, dass Leute, die eine psychiatrische Diagnose haben, zum Beispiel in Notaufnahmen von Krankenhäusern, wenn sie sich dort wegen körperlicher Probleme vorstellen, weniger ernst genommen werden und damit auch keine gleichwertige Behandlung bekommen.